HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Stefan Russmohl. Gastgeberin ist Regina Oehler. Es gibt eine gelbe Bibel, die alle Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten meiner Generation und wahrscheinlich auch noch einige der nachfolgenden Generationen kennen. Und die heißt Wissenschaftsjournalismus, ein Handbuch für Ausbildung und Praxis, herausgegeben von Stefan Russmohl. Vor 30 Jahren ist die erste Auflage erschienen, 1986. Es gab viele neue Auflagen danach, es gab neue Herausgeber. Sie, Stefan Russmohl, waren damals Professor an der Freien Universität Berlin, im damals immer noch geteilten Deutschland, hatten da den Lehrstuhl für journalistische Praxis und Medienmanagement und waren Direktor des Instituts für Publizistik und Kommunikationspolitik. Sie sind seit langem umgezogen. Sie forschen und lehren heute in Lugano, sind Professor für Journalistik und Medienmanagement an der Università della Svizzera Italiana in Lugano. Sie lachen, weil das der Titel ist, der immer so ein kleiner Zungenbrecher ist wahrscheinlich. Sie sind Gründer und Leiter des European Journalism Observatory. Sie geben der Forschung viele neue Impulse. Sie gehören zu den renommiertesten Kommunikationsforschern in Europa. Und Sie schreiben auch immer noch und lieben es, Fehlentwicklungen scharfzüngig zu kommentieren. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Stefan Russmohl, für unser Doppelkopfgespräch.
Ich finde das auch sehr schön und bin auf Ihre Fragen ganz gespannt. Hallo.
Sie haben vor kurzem gesagt, dass Sie in der Medienforschung wohl inzwischen als zorniger alter Mann gelten. Was macht Sie zornig, Stefan Russmohl?
Also in diesem Kontext hat mich zornig gemacht, dass wir in der Journalistenausbildung einfach aus meiner Sicht Wege beschritten haben, die nicht sehr produktiv sind. Wir haben es zum Beispiel nie so richtig geschafft, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wirklich Brücken zu bauen zwischen journalistischer Praxis und Medienforschung. Das läuft irgendwo immer noch sehr stark nebeneinander her, statt dass es sich wechselseitig befruchtet.
Und das heißt, die Ausbildung profitiert nicht von der Forschung?
Die Ausbildung, also zumindest in vielen Ausbildungsstätten, profitiert zu wenig von der Forschung. Und dann gibt es aber auch umgekehrt das Problem, gerade an Universitäten, dass manche Forscher meinen, Journalismus sei etwas, was man so nebenbei lehren und lernen könnte, und die vermutlich noch nie selber wirklich einen richtigen Zweispalter für die Zeitung geschrieben haben, dann aber anderen beibringen, wie es laufen soll. Und das erzürnt mich auch ein kleines bisschen. Dazu kommt, dass wir, glaube ich, einfach auch ein Überangebot an Ausbildungsplätzen haben, wenn wir mal schauen, wie der Journalismus insgesamt schrumpft zurzeit. Und da war mein Argument, lasst uns doch bitte in Qualität statt in Quantität investieren. Also Journalismus ist gerade so ein Beruf, den man am allerbesten in wirklich kleinen Gruppen lernt und wo es ganz wichtig ist, dass die Eleven, die in den Beruf reinwachsen sollen, auf das, was sie schreiben, was sie filmen, was sie machen, direkt konstruktives Feedback kriegen. Und das ist dann natürlich in Universitäten, wo sie es oft mit Hundertschaften statt mit Dutzenden von Studierenden zu tun haben, ganz schwer zu leisten. Das war dann auch noch ein Teil meines Wutausbruchs.
Aber es gibt ja schon die Orte, wo wirklich kleine Gruppen konzentriert lernen.
Gott sei Dank gibt es die weiterhin, und in die Richtung müssen wir uns wahrscheinlich noch mehr bewegen.
Ein großes Thema, das Sie, glaube ich, manchmal auch mit Zorn erfüllt, ist der Kampf um Aufmerksamkeit und die Verschiebungen in der Medienlandschaft, die damit zusammenhängen. Sie sagen, dass das Gewicht zwischen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit oder PR sich immer mehr verschiebt zu Ungunsten des Journalismus.
Ja, das, glaube ich, kann man empirisch so sagen, jetzt auch ganz ohne Zorn in diesem Fall als Wissenschaftler. Einfach wenn Sie auf die Zahlen gucken, das Feld PR, Public Relations, ist dramatisch in den letzten 20, 30 Jahren gewachsen, weil einfach immer mehr Institutionen, Firmen, Ministerien, Politiker, Sportstars, eigene PR-Profis haben wollen, die dafür sorgen, dass sie in der Öffentlichkeit gut aussehen. Das ist die eine Seite, und dieses Feld hat sich auch stark professionalisiert, was Sie sehen können an einer wachsenden Zahl von Studiengängen, wo solche PR-Experten eben auch ausgebildet werden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass für den Journalismus ja inzwischen so gut wie niemand mehr bereit ist, was zu zahlen, und für die Medienunternehmen auch die Werbeerlöse dramatisch wegbrechen, und deshalb sind viele Redaktionen am Schrumpfen, oft auch wirklich inzwischen dramatisch unterbesetzt, und können eigentlich dieser Heerschar von PR-Profis, die in erster Linie dazu da sind, ihre Sicht der Dinge, ihre Messages in die Medien reinzudrücken, gar nicht mehr richtig Paroli bieten. Und da kommt dann noch was dazu. Weil das so ist, überlegen sich viele Kommunikationsprofis in den Unternehmen, lohnt es sich denn noch, Werbung zu schalten, wenn wir unsere Botschaften im redaktionellen Teil viel besser platzieren können, dann ist es viel zu teuer zu werben, und das führt dann zu weiteren Erlösminderungen bei den Medienunternehmen, und damit schrumpfen die Redaktionen weiter. Also das Ungleichgewicht verschiebt sich einfach noch weiter.
Und was heißt es für die Qualität der journalistischen Produkte Ihrer Meinung nach?
Also da gibt's ja auch inzwischen eine ganze Reihe von Forschungen, die versuchen kontinuierlich zu beobachten, wie sich der Journalismus entwickelt. Und es gibt unter den Forschern zumindest einen großen Konsens, dass wir uns in einer Abwärtsspirale befinden. Und das ist vielleicht auch, wenn man sieht, wie dramatisch Redaktionen in den letzten Jahren geschrumpft sind, nicht so verwunderlich. Also am Anfang mag es da Speckschichten gegeben haben, die man wegrationalisieren konnte. Aber irgendwann ist der Speck weg, und es geht dann eben doch ans Eingemachte. Und ich glaube, in diesem Prozess befinden wir uns inzwischen vielerorts, wo Sie, wenn Sie in den Redaktionen sich umhören, einfach nur noch mit Stress, mit Zeitdruck, mit Präsenz in allen Kanälen. Man muss ja auch online 24 Stunden am Tag und 7 Tage pro Woche die Kanäle füttern und bedienen. Also da bleibt einfach immer weniger Zeit, um gründlich zu recherchieren, um Dinge auszudiskutieren, um verschiedene Blickwinkel zu beleuchten. Und da hat sich schon was dramatisch verändert zum Negativen hin.
Sie zitieren zum Beispiel auch Stefan Rusmohl in den Jahresbericht zur Qualität der Medien in der Schweiz. Da gibt es ein Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft, das solche Berichte erstellt. Und da sagen Sie, Stefan Rusmohl, sei zum 7. Mal in Folge ein Rückgang der journalistischen Qualität in der Schweiz konstatiert worden. Also wirklich so eine richtige Abwärtsspirale da.
Ja, ich glaube, die würde sich eben auch in anderen Ländern, wenn es diese Untersuchungen geben würde, konstatieren lassen. Also ich möchte jetzt schon keinen falschen Eindruck hier entstehen lassen. Wir klagen in der Schweiz auf relativ hohem Niveau. Also es gibt in diesem kleinen Land einen erstaunlich hochentwickelten Journalismus in 3 verschiedenen Sprachen, genau genommen sogar in 4 Sprachen, aber Rumantsch ist nun doch eine so kleine Minderheit, dass ich das jetzt nicht mit berücksichtigt habe. Und in allen 3 Sprachen ist das, was es an Angeboten gibt, immer noch so vorzeigbar, dass man in den Nachbarländern, in den größeren, das ein oder andere wahrscheinlich von den Schweizern lernen könnte, was vielleicht auch ein Stück weit mit der direkten Demokratie, die wir hier haben, zu tun hat. Das hebt das Niveau des Journalismus einfach, weil die Öffentlichkeiten auch viel mehr an öffentlichen Dingen, an Politik interessiert sind, als in Ländern, wo sie nur alle 4 Jahre einmal zur Wahl gebeten werden.
Ja, das ist die Frage, an was macht dieses Institut Qualität im Journalismus fest? Von Ihnen gibt es das berühmte Zitat, das gern und immer wieder genannt wird, Professor Stefan Rusmohl, dass es leichter wäre, einen Pudding an die Wand zu nageln, als Qualität im Journalismus zu bestimmen.
Also dieses Zitat habe ich eigentlich ja, relativ bald, nachdem ich es selber in die Welt gesetzt habe, relativiert und im Grunde genommen auch zurückgenommen, weil ich dann selber einfach doch auch gelernt habe, dass man den Pudding ein ganzes Stück weit an die Wand nageln kann. Das ist witzig, Sie können auf YouTube sogar ein Video sich anschauen, wo Züricher Studenten das empirische Experiment unternommen haben, ob sich ein Pudding an die Wand nageln lässt. Also das war natürlich ein Jux, aber an dem Jux ist insoweit was dran, als sie natürlich, und das habe ich eigentlich auch von Anfang an zusammen mit dem Pudding kommuniziert, Kriterien nennen können, um journalistische Qualität zu bestimmen. Das Problem mit diesen Kriterien ist, dass einige davon sehr klar und sehr direkt messbar sind. Sie können messen, ob eine Nachricht aktuell oder weniger aktuell über den Äther gegangen ist oder gedruckt worden ist oder online verbreitet worden ist. Sie können in bestimmten Umfang sogar Dinge wie Objektivität messen, wenn Sie nachfragen, basiert die Nachricht auf einer Quelle oder basiert sie auf drei oder vier Quellen? Ist das schon ein erster Indikator, wenn sich der Journalist um mehrere Quellen bemüht hat, dann ist es vermutlich ein Stück weit objektiver, als wenn er sich nur auf eine einzige hin fokussiert hat.
Und also wenn er die Quellen auch nennt.
Genau, ja, das kommt dann auch noch dazu. Und also einige dieser Qualitätskriterien kann man ganz gut messen, andere sind sehr, sehr schwer messbar. Wie beurteilen Sie Originalität im Journalismus? Also auf der einen Seite können Sie natürlich sagen, ja, originell ist jemand, wenn er etwas ausgegraben hat, was andere noch nicht ausgegraben haben. Da erzielen wir wahrscheinlich Konsens. Aber ob etwas sprachlich originell formuliert ist und ob man ja, Ironie mag oder nicht, ist dann ab einem gewissen Grad auch Geschmackssache, wo es mit der objektiven wissenschaftlichen Messung einfach nicht mehr funktioniert und wo sie dann als Ersatz für die objektive Messung sowas wie Expertenurteile brauchen. Weshalb ja zum Beispiel Journalistenpreise immer nur von Jurys vergeben werden. Da werden also andere Journalisten, die ein hohes Ansehen haben, gefragt und ja, beurteilen dann journalistische Leistungen. Aber das ist dann auch schon wieder ein weiterer Zugang, um letztendlich doch Qualität zu messen, selbst wenn sie keine objektivierbaren wissenschaftlichen Kriterien haben. Also man kann über verschiedene Zugänge sehr wohl Qualität messen. Der Pudding lässt sich zu einem guten Stück an die Wand nageln. Wobei allerdings, wenn man es wirklich sehr solide und gut machen möchte, dann wird es auch richtig teuer. Also dann muss man eben doch in Forschung eine ganze Menge investieren. Und das ist bisher an relativ wenigen Stellen passiert. Ich glaube, ein ganz rühmliches Beispiel ist das, was am FÖG, an diesem Forschungsinstitut für Öffentlichkeit und Gesellschaft in Zürich gemacht wird in der Schweiz. Und es wäre schön, wenn es das in anderen Ländern Europas auch gäbe. In den USA gibt es ein Vorbild dazu.
An welcher Stelle beobachten Sie direkt so einen Qualitätsverlust, Stefan Rosmohl?
Also ganz sicherlich in dem Punkt, dass Journalismus mehr und mehr abhängig geworden ist von Zulieferungen aus der Öffentlichkeitsarbeit und immer weniger Zeit sich nimmt, um dann Geschichten gründlich auszurecherchieren. Und das wäre zum Beispiel ein großer Kritikpunkt.
Ja, und wir nehmen uns jetzt Zeit, mehr als eine Minute, für eine ganz besondere Musik, die Sie mitgebracht haben, Stefan Rosmohl. Sie haben überhaupt außergewöhnliche Musiken ausgesucht für unser Doppelkopfgespräch. Was erwartet uns als erstes?
Also als erstes erwartet uns Take a Minute. Und das, finde ich, passt ganz gut zu dieser Sendung, weil wir uns ja weitaus mehr als eine Minute Zeit nehmen, um jetzt über ein Thema nachzudenken. Das Stück ist aber auch, ja, ein Stück weit hat mit meiner eigenen Familie zu tun, weil mein Sohn einer der Musiker ist, die da drin vorkommen, und weil ich es einfach wirklich ganz toll finde, was er da auf die Beine gestellt hat, und mich freue, dass wir das auf die Art und Weise einem größeren Publikum mal vorführen können. Er lebt in London.
Take a Minute.
The ones that make you thrive, the ones you've been deprived of so long that you deny them. Take a minute, so the minute that you die, and take a look back at your life, then at least you were alive for a minute.
I'm thinking never look to take a pause. I need some time to clear my mind and take a minute and breathe. Just breathe. Here's a moment of some peace for your mind.
Take a Minute mit Jebonair, und dazu gibt es übrigens auch ein sehr spannendes und witziges Video im Netz, finde ich. Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Journalist und Medienforscher Professor Stefan Rusmohl. Gastgeberin ist Regina Oehler. Stefan Rusmohl, wir führen dieses Gespräch in einem Studio in Lugano bei den Kollegen von Radio Televisione Svizzera. Aber geboren sind Sie im Einzugsbereich des Hessischen Rundfunks, nämlich 1950 in Frankfurt. Sind Sie Hesse?
Nein, ich bin, glaube ich, kein Hesse. Meine Mutter ist ungefähr 6 Wochen nach meiner Geburt noch weiter nach Süddeutschland entflohen, und ich bin aufgewachsen im schwäbischen Bayern.
Was hat Sie geprägt in Ihrer Kindheit? Was für eine Kindheit war das?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also es war sicherlich in irgendeiner Weise noch eine Nachkriegskindheit, aber eine Nachkriegskindheit, wo die schlimmsten Kriegsfolgen bereits vorbei waren. Also ich bin 1950 geboren und in einer Kleinstadt in Memmingen die ersten 10 Jahre meines Lebens aufgewachsen und dann 8 Jahre in einem Internat in Marquardtstein gewesen. Also Großstadt habe ich eigentlich erst sehr spät, so Anfang 20, in München kennengelernt. Und ich glaube, dieses Kleinstädtische oder Ländliche war in der Jugendzeit doch sehr stark prägend.
Waren Zeitungen und Radio wichtig für Sie schon auch als Schüler?
Schülerzeitung war wichtig. Das war mein Einstieg in den Journalismus. Irgendwann hat mein Deutschlehrer und zugleich Erzieher damals im Internat gesagt, du musst jetzt mal irgendwas für die Gemeinschaft tun. Und da du ja gute Deutschnoten hast, wäre das doch schön, wenn du bei der Schülerzeitung einsteigen würdest. Und das hat dann so richtig Spaß gemacht. Und daraus ist dann relativ schnell der Berufswunsch geworden, Journalist. Mein Vater und meine Mutter waren damit gar nicht so einverstanden.
Nee,
die wollten
nicht?
Eher, dass ich eine gescheite Banklehre mache und Wirtschaftswissenschaften studiere. Und also für die Wirtschaftswissenschaften habe ich mich dann tatsächlich später noch sehr stark interessiert. Und in Kombination mit Journalismus finde ich das auch immer noch eine ganz spannende Geschichte.
Ja, Sie waren dann auf der Deutschen Journalistenschule in München, sind dann aber zurück an die Universität. Ich sage zurück, weil Sie schon mal ein Jahr studiert hatten, bevor Sie an die Journalistenschule sind, nach Konstanz und haben da Verwaltungswissenschaften studiert. Warum zurück an die Uni?
Das war eine relativ frühe Einsicht, und da haben auch einige kluge Mentoren, die ich damals im Journalismus hatte, gesagt, mach doch bitte nach deiner Journalistenausbildung, selbst wenn es sehr verlockend ist für dich, jetzt beim Bayerischen Rundfunk oder bei der Süddeutschen Zeitung weiterzuarbeiten, also Jobangebote gab es damals noch, mach doch bitte dein Studium zu Ende. Das wird dir mittelfristig einfach ganz andere Berufschancen eröffnen. Und da habe ich mich dann für ein Studienfach entschlossen, wo ich gedacht habe, das könnte eigentlich im Journalismus eine Marktlücke werden. Also Verwaltungswissenschaften gab es damals an 2 Hochschulstandorten in Deutschland, in Speyer und an der Universität Konstanz. Und die Verwaltung, das war sozusagen die große Blackbox. Also alle Journalisten haben sich mit Politikern und mit Kulturmenschen und mit Gott weiß wem herumgeschlagen. Aber diese graue Bürokratie, die aber doch letztendlich unser aller Leben sehr viel mehr prägt als jeder große Zampano, der in der Politik große Reden schwingt, das war ein Bereich, um den haben sich Journalisten damals nicht gekümmert. Ich glaube, sie kümmern sich auch heute noch viel zu wenig drum. Und da habe ich eigentlich in diesem neuen interdisziplinären Studiengang in Konstanz eine große Chance gesehen, auch so meine Hobbys, das war eher Politikwissenschaft und Soziologie, galt als brotlose Kunst. Mit dem Nützlichen zu verbinden, das war öffentliches Recht und Wirtschaftswissenschaften. Und daraus wurde dieser verwaltungswissenschaftliche Studiengang zusammengesetzt, der dann übrigens in vielerlei Hinsicht mein weiteres Leben stark geprägt hat, weil ich eben ja als Journalist auf der einen Seite weiterarbeiten konnte, aber mit Hilfe dieses interdisziplinären Studienhintergrunds einen völlig anderen Zugang zum Journalismus hatte als ein normaler Kommunikationswissenschaftler.
Ja, und Sie sind nämlich dann zum Beispiel damit zu einer Stiftung gegangen, zur Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart, die damals ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich der Wissenschaftsjournalismus in Deutschland etabliert hat. Über die Robert-Bosch-Stiftung bin auch ich zum Wissenschaftsjournalismus gekommen. Und Sie haben da auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass dieser Aufbruch gelungen ist. Hatten Sie das selber auch so als einen Aufbruch erlebt damals?
Ich habe das als einen Aufbruch erlebt. Ob ich wesentlich dazu beigetragen habe, müssen andere beurteilen. Jedenfalls war es ein spannendes Programm, das die Stiftung schon in die Welt gesetzt hatte, bevor sie mich engagiert hat. Und sie hat mich engagiert, weil ich eben eine journalistische Ausbildung hatte, aber weil ich auch noch in einem anderen Feld, das ihr damals sehr wichtig war, Kompetenzen mitbrachte. Das war ein Stadtforschungsprogramm. Und das Witzige war dann, dass dieses Stadtforschungsprogramm irgendwo schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium war, wo aber mehrere Forschergruppen auch sich sehr weit auseinanderentwickelt hatten. Also war eine total verfahrene Situation und man musste irgendwie retten, was sich retten ließ. Während der Wissenschaftsjournalismus, das war das neue, unbeackerte Feld und das war auch so ein ganz kleines Nischenprogramm, wo sich niemand so richtig drum gekümmert hat. Da haben sie eigentlich den Rusmol mal machen lassen. Und ich habe dann einfach meine Leidenschaft für dieses Themenfeld sehr schnell entdeckt und da konnte ich mich viel mehr entfalten als in diesem Stadtforschungsprogramm und deshalb funktionierte das dann auch ganz gut. Und ich muss sagen, die Stiftung hatte eben auch einen sehr, sehr engagierten Beirat da um sich geschart von profilierten Wissenschaftsjournalisten, die eben erkannt haben, das war eine Chance, mit Hilfe von Stiftungsgeldern das Feld ganz anders aufzustellen und auszubauen als vorher. Und in Zusammenarbeit mit dieser Truppe haben wir, glaube ich, tatsächlich in diesem kleinen, überschaubaren Feld Wissenschaftsjournalismus damals eine ganze Menge an Weichen gestellt, bis hin zum ersten Lehrstuhl, der dann später, da war ich schon nicht mehr bei der Bosch-Stiftung, an der Freien Universität für Wissenschaftsjournalismus eingerichtet werden konnte, mithilfe der Stiftung.
Tja, heute, denke ich, Stefan Rusmol, ziehen Sie eher eine kritische Bilanz des Wissenschaftsjournalismus.
Ach Gott, ich sehe immer noch, dass sich dieser Wissenschaftsjournalismus insgesamt, glaube ich, sehr positiv entwickelt hat. Insofern würde ich das mit der kritischen Bilanz nur halb unterschreiben. Aber ich sehe natürlich auch, wie vieles wegbricht, was über einige Jahre hinweg selbstverständlich war und wie auch in diesem kleinen, überschaubaren Feld Wissenschaftsjournalismus die wissenschaftlichen Einrichtungen das immer mehr mit PR überfluten, auch mit eigenen Zeitschriften zum Teil überfluten, wo früher eben die Leute am Kiosk Bild der Wissenschaft gekauft haben. Da kriegen sie heute gratis von irgendwelchen Unis die PR-Postillen zugeliefert. Also da verschiebt sich auch einiges, was man durchaus kritisch sehen sollte.
Immer wieder diskutiert wird ja auch über die Rolle von Stiftungen. Die Robert-Bosch-Stiftung hat sich da intensiv für den Wissenschaftsjournalismus engagiert. Auf der anderen Seite können da ja auch durchaus Abhängigkeiten entstehen. Wie sehen Sie das heute?
Also ich finde das schon sehr wichtig und sehr segensreich, wenn sich Stiftungen da engagieren. Und es sollten natürlich mehrere Stiftungen sein. Insofern fand ich das auch toll, dass vor kurzem sich, ich glaube, so über 20 Stiftungen in Deutschland angefangen haben, Gedanken darüber zu machen, man müsste doch gemeinsam etwas tun, um diesem notleidenden Journalismus ein Stück weit auf die Beine zu helfen und da und dort Infrastrukturen zu retten und auszubauen, die ansonsten bedroht wären. Ich glaube, wenn es mehrere Stiftungen gibt, die sich da engagieren, dann ist die Gefahr von Abhängigkeiten nicht ganz so groß, wobei natürlich immer, wer zahlt, schafft an, gilt auch in diesem Bereich ein Stück weit. Aber da würde ich jetzt nicht die ganz große Gefahr sehen, dass der Journalismus in Deutschland von der Bertelsmann-Stiftung oder der Bosch-Stiftung oder anderen Stiftungen abhängig werden könnte.
Aber die Bertelsmann-Stiftung zum Beispiel ist eine sehr mächtige Stiftung,
ja,
oder?
Ja, die hat sich aber aus diesem Bereich Journalismusförderung leider, würde ich sagen, völlig zurückgezogen. Und die Bertelsmann-Stiftung ist in der Tat eine sehr mächtige Stiftung, die auch in meiner Wahrnehmung ein Stück weit anders als die Bosch-Stiftung versucht, mächtig zu sein, während sich die Bosch-Stiftung auf eine sehr vornehme Weise immer im Hintergrund gehalten hat. Das ist auch ein Stück weit, glaube ich, dem Gründer Robert Bosch zu verdanken. Aber doch, wenn man genau hinschaut, an ganz vielen Stellen einfach ja Dinge fördert, die irgendwie Unterstützung verdienen und auch bewundernswert sind.
Ja, Sie haben lange Journalistik gelehrt an der Freien Universität Berlin und sind dann nach Lugano gekommen. Wie hat sich Ihr Leben verändert?
Ja, schon dramatisch, weil natürlich Berlin als Großstadt und irgendwo auch neuer Mittelpunkt von Europa, also Ost und West, jedenfalls sicherlich als Drehscheibe, plötzlich nicht mehr da war. Und weil ich ja in Berlin auch Dinge aufgebaut hatte, die man so nur in Berlin machen konnte. Also zum Beispiel ein Fellowship-Programm für Journalisten, die aus Ost- und Westeuropa für ein Jahr an die Freie Universität gekommen sind. Und das, glaube ich, war eines der Programme, wo wir uns wechselseitig sehr stark inspiriert haben und die Teilnehmer sehr viel voneinander lernen durften. Und weil es in Berlin stattgefunden hat, hat man auch Zugang zu politischen Eliten gehabt. Und Richard von Weizsäcker kam zu uns. Und also insofern ein dramatischer Verlust auf der einen Seite. Lugano ist einfach doch eine kleine Provinzstadt im Vergleich zu Berlin. Auf der anderen Seite aber auch ein dramatischer Zugewinn, weil einfach diese Schweiz ein hochspannendes Land ist. Das wusste ich. Das war auch einer der Beweggründe, weshalb ich diesen Ruf dann angenommen habe.
Sie waren schon öfter mal als Gastprofessor hier.
Und weil natürlich dieses an der Grenze von zwei Kulturräumen leben. Also wir sind im italienischen Sprachraum, aber wir sind in der Schweiz. Und die Schweiz tickt schon mal noch ganz anders als Deutschland tickt und Italien tickt noch mal ganz anders. Was da so zusammengekommen ist, war einfach eine Horizonterweiterung, die ich in meinem Leben nicht missen möchte und die letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir dieses European Journalism Observatory hier gestartet haben. Also ich habe, als ich hier angelandet bin, mir gedacht, was kannst du denn nun an sinnvollen europäischen Initiativen an einem Standort wie Lugano machen? Fellows aus ganz Europa nach Lugano holen für ein Jahr hätte wenig Sinn gemacht. Sowas funktioniert einfach an Standorten wie Stanford University in Palo Alto oder der Harvard University in Boston oder eben Berlin oder an der Oxford University am Reuters Institute viel besser als in so einem kleinen abgelegenen Städtchen wie Lugano. Das würde für die Journalisten wahrscheinlich langweilig. Aber in Lugano, in einem Land, das 3- bis 4-sprachig ist und in einem Land, das dank seiner direkten Demokratie auch einen sehr hoch entwickelten Journalismus hat, in solch einem Land eine europäische Initiative zu starten, die dazu führt, dass man sich über die Sprachgrenzen hinweg über Journalismus austauscht, die dazu führt, dass Medienforschung über die Sprachgrenzen hinweg für Journalisten, für Praktiker zugänglich wird. Das war eine tolle Herausforderung und ich glaube, dafür war die neutrale Schweiz auch genau der richtige Standort, weil die Schweizer ja den Europäern, wenn man endlich mal europaweit genau hingucken würde, was in diesem kleinen Land tut, dann könnten die Europäer ganz viel von den Schweizern lernen. Also die Schweizer sind, glaube ich, das Land, das sprachraum- und kulturübergreifend am besten integriert ist in Europa. Und selbst wenn es nicht zur EU dazugehört, würde ich mir wünschen, dass diese Oberbürokraten in Brüssel einfach mal gucken, wie ein föderalistisches System wirklich funktioniert. Das kann man in der Schweiz lernen. Und da, also wenn die hingucken würden, dann hätten wir in Europa ganz viele Probleme nicht, die wir haben im Moment.
Ja, und wir werden auch gleich noch über das European Journalism Observatory weiterreden, aber jetzt nehmen wir uns erstmal Zeit für die nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Stefan Rosmohl. Was erwartet uns jetzt?
Jetzt erwartet uns ein sehr bekannter Rapper, Jill Scott Heron, und ein Song The Revolution Will Not Be Televised. Also ich habe auch da mir ein Stück ausgesucht, von dem ich denke, das hat mit unserem Thema Medien und auch mit dem Umbruch, der sich in den Medien zurzeit abspielt, eine ganze Menge zu tun. Vorwarnung, es ist wirklich Rap.
Und was waren Ihre Hintergedanken? Welche Botschaft erwartet uns?
Naja, genau hinhören. Also die Revolution, die nicht vom Fernsehen gezeigt wird, das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannender Gedankengang, weil natürlich jeder Revolutionär, der wirklich Revolution machen möchte, zuerst mal versuchen würde, die Fernsehsender zu besetzen und dafür zu sorgen, dass die Revolution im Fernsehen gezeigt wird. Aber vielleicht ist ja das, was sich in der Medienlandschaft zurzeit vollzieht, genau diese Revolution, über die das Fernsehen viel zu wenig berichtet und die uns trotzdem aber alle erfasst hat.
Ja, Gil Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised.
The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The Revolution Will Not Be Televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Professor Stefan Rosmohl, der an der Universität Lugano Journalistik lehrt und selber regelmäßig als Journalist arbeitet, zum Beispiel für die Neue Zürcher Zeitung. Gastgeberin ist Regina Oehler. Stefan Rosmohl, wir haben über Ihre Zeit in Berlin gesprochen, über Ihre Zeit hier in Lugano. Sie sind immer wieder auch als Gastwissenschaftler in den USA, in Stanford. Und Sie beobachten dort, wie Sie selber sagen, den Niedergang und die Neuerfindung des Journalismus in den USA. Ist das ein Lehrstück für uns? Was können wir daraus lernen?
Ja, das ist natürlich ein Lehrstück für uns, weil sich doch viele Entwicklungen in den USA schneller und früher zeigen als bei uns in Europa, weshalb ja auch inzwischen Medienmanager geradezu scharenweise in dieses Silicon Valley pilgern, wenn man zum Beispiel an den Springer-Vorstand denkt, um dort möglichst früh mitzukriegen, wo sich die Dinge hin entwickeln. Und an der Stelle war für mich Stanford eben immer wieder eine tolle Anlaufstelle, wo ich auch eine Chance hatte, sozusagen aus nächster Nähe ja mitzukriegen, was sich da vor Ort bei Google und Facebook und wie sie alle heißen tut und wie das letztendlich dann doch auf den Journalismus zurückwirkt.
Ja, und Sie haben aber auch von einer Neuerfindung des Journalismus gesprochen, nicht nur mit negativen Konnotationen. Wo sehen Sie da neue Entwicklungschancen? Oder?
Ja, also ich glaube, man muss schon sehen, dass gerade dank dieser neuen Technologien, wo ja jetzt es auch möglich wird, dass online Print und Video und Radio zusammenfließen und wo man multimedial arbeiten kann und wo man auch ganz neue Formen des Storytelling entwickeln kann. Also da tut sich schon auch ganz Faszinierendes und es gibt einfach Möglichkeiten, auch für den Journalismus, die vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Und da so ein Stück weit in nächster Nähe dabei zu sein und mit Kollegen kommunizieren zu können, die entweder als Journalisten, zum Beispiel in diesem Knight Fellowship Programm der Stanford University, selber ein Jahr lang gerade zu Gast sind oder eben mit den Wissenschaftlern, die in Stanford selber arbeiten. Das ist schon eine spannende Gelegenheit und das war es eigentlich jedes Mal, wenn ich da ein paar Monate zu Gast sein durfte.
Spannend finde ich ja, dass in den USA der investigative Journalismus eigentlich ganz andere Objekte hatte als hier bei uns in Europa, dass der sich viel mehr gegen Regierung und Verwaltungsapparat gerichtet hat, als jetzt zum Beispiel gegen die Finanzszene.
Das hat mich auch immer wieder fasziniert und irritiert zugleich. Also in der DNS von amerikanischen Journalisten ist irgendwie schon so abgespeichert, wir sind dazu da, um Regierungsapparate, um öffentliche Verwaltungen zu kontrollieren. Und dass auf der anderen Seite Konzerne sehr, sehr mächtig, vielleicht sogar noch mächtiger geworden sind als Regierungsapparate, das hat die Amerikaner irgendwie nie so sonderlich geschert. Also investigative Projekte über Google oder über Facebook, die man sich eigentlich in Europa wünschen würde, weil es ja gar nicht so selbstverständlich ist, dass das, was diese Konzerne proklamieren, nämlich, dass sie nur Gutes tun wollen, dass sie das auch tatsächlich einlösen. Und wenn man genau hinschaut, dann missbrauchen sie natürlich genauso ihre Machtstellungen, wie alle Monopolisten und Oligopolisten vorher ihre Machtstellungen missbraucht haben. Das ist aber etwas, was irgendwo so nur Europäer wahrnehmen und wo sowohl die investigativen Journalisten als auch die Forscher bis hin zu solchen Gurus wie Jeff Jarvis oder so einfach in erster Linie weggucken aus meiner Wahrnehmung. Mhm. Das finde ich also eben auch spannend, wenn man dann als Europäer dahin kommt und dann nochmal mit einem anderen Blickwinkel drauf guckt als die Amerikaner selber.
Vor allen Dingen sind es ja auch Konzerne, die Sie jetzt aufgezählt haben, Google, Facebook, die den Journalismus selber ganz intensiv bestimmen und verändern.
Ja, und das Schlimme ist, dass sie das eben auf eine völlig undurchschaubare Weise tun, weil sie auf der einen Seite sich weigern, publizistisch Verantwortung zu übernehmen, so wie das die New York Times oder der Guardian oder die BBC tun. Sie wollen nur Plattformen bereitstellen und um Gottes Willen möglichst wenig in Redaktionen investieren. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass sie aber mit ihren Algorithmen auf völlig undurchschaubare Weise letztendlich bestimmen, was Sie, Frau Oehler, und was ich, Stefan Rusmohl, und hunderttausende Menschen da draußen zu lesen und zu sehen kriegen. Weil keiner von uns weiß, nach welchen Kriterien die Suchmaschinen von Google auswählen und auch keiner von uns weiß, nach welchen Kriterien Facebook dafür sorgt, dass ich diese Nachricht von meinem Freund X und jene Nachricht von meinem Freund Y kriege und hunderte und tausende Nachrichten, die andere Freunde von mir posten, kriege ich nicht. Also ich weiß einfach nicht, wie mir Information zugeteilt wird. Und das dürfte, denke ich, zu einer sehr gefährlichen Entwicklung führen, nämlich, dass wir alle in irgendwelchen sogenannten Filterbubbles leben. Das heißt,
das machen wir schon, denke ich mal.
Also wir merken das nur gar nicht, wie selektiv da an anderer Stelle entschieden wird darüber, was wir wahrnehmen und was wir nicht wahrnehmen. Nun kann man auf der anderen Seite natürlich sagen, das war im alten Journalismus auch schon so und da war das eigentlich wahrscheinlich eher noch schlimmer, denn wie sah denn die Medienwelt in den 50er Jahren aus? Da gab es zwei Radioprogramme, ein bis zwei Fernsehsender und eine Tageszeitung. Und dann haben natürlich auch damals diese Journalisten für uns ausgewählt, was wir zu hören, zu sehen und zu lesen bekommen haben. Also insofern muss man das alles auch relativieren. Aber es war zumindest nicht so, dass weltweit ein oder zwei Konzerne die Kontrolle darüber hatten, was wir zu lesen und zu hören und zu sehen gekriegt haben.
Was ist Ihr Ansatz? Sie haben das European Journalism Observatory gegründet. Wir haben jetzt von den USA geredet, von Stanford. Da gibt es viele Mitglieder in osteuropäischen Ländern. Was ist Ihr Ansatzpunkt da? Was wollen Sie damit erreichen oder vielleicht auch verändern?
Also die Idee dieser Plattform ist eigentlich einfach nur europaweit in möglichst vielen Sprachen und vor allem natürlich in den Sprachen, die europaweit auch ein Gewicht haben. Zum einen Medienforschung so aufzubereiten, dass sie für Praktiker relevant und interessant und verständlich wird. Und zum anderen Brücken zwischen den Journalismuskulturen in Europa zu bauen. Die 10, 11 Sprachen, die wir derzeit haben, die sind auch ein Stück weit zufällig gekommen. Also es gab eine Zeit lang, da hat der Schweizer Nationalfonds einfach Projekte in Osteuropa unterstützt. Und auf die Art und Weise sind wir dann ratzfatz zu 6 zusätzlichen osteuropäischen Sprachen gekommen. Und davon sind 4 übrig geblieben. 2 haben inzwischen ihr Erscheinen einstellen müssen, weil es kein Geld mehr gab. Also solche Entwicklungen, welche Sprachvarianten es gibt, die sind immer auch abhängig von Förderern. Wir sind traurig, dass wir immer noch keine französische und keine spanische Sprachvariante haben. Wir freuen uns, dass wir auf der anderen Seite die Albaner weiterhin dabei haben und die Polen und die Tschechen und in Westeuropa es eine italienische und eine deutsche und eine englische Website gibt. Das alles ist spannend, aber hat sich irgendwie auch ein Stück weit zufällig entwickelt, und wobei ich aber trotzdem sehr froh bin, dass es das alles gibt. Also ukrainisch finde ich zum Beispiel auch vor dem Hintergrund dessen, was sich in den letzten 2, 3 Jahren getan hat, sehr, sehr wichtig, und das sind ganz hoch engagierte Partner. Und ja, demnächst kommt jetzt Gott sei Dank auch Russisch dazu, und das gleicht dann vielleicht auch das wieder ein Stück weit aus.
Und was können die Kollegen dort profitieren? Was profitieren Sie von dem Austausch?
Also ich glaube, wir profitieren alle eine ganze Menge voneinander, weil wir alle auf die Art und Weise ein Stück weit mehr wahrnehmen, was sich in den Nachbarländern tut. Aber das ganze Modell ist auch noch stark optimierungsfähig. Also der Austausch unter den Partnern, der ließe sich noch deutlich weiter intensivieren.
In viele Sprachen übersetzt worden ist auch Ihr Lehrbuch, das Sie geschrieben haben, Stefan Rusmohl, nicht der Wissenschaftsjournalismus, sondern Ihr allgemeines Lehrbuch, Journalismus, das Hand- und Lehrbuch. Und Sie arbeiten gerade an einer Neuauflage des Lehrbuchs, die demnächst erscheinen soll. Sie sagen selber, dass die Halbwertszeiten von Journalismuslehrbüchern immer kürzer werden. Was sind die wichtigsten Veränderungen, die Sie vornehmen mussten und wollten?
Ganz viele, um ehrlich zu sein. Also, aber die allerwichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass man sich genau anschauen muss, welchen Einfluss haben denn diese neuen sozialen Netzwerke, also insbesondere Facebook und Twitter, auf den Journalismus? Was verändert sich durch sie? Ansonsten, also die Herausforderung, einfach Seite für Seite anzupassen, was anpassungsbedürftig ist, und auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit deutlich zu machen, dass Journalismus nicht völlig neu erfunden wird, sondern es auch viele Dinge gibt, die Bestand haben. Das war die große Herausforderung jetzt im letzten halben Jahr.
Sie zitieren auch gerne immer wieder den Sisyphus, der immer wieder den Stein den Berg hochrollt. Und Sie sagen, haben dann neulich mal bei einem Vortrag gesagt, Stefan Rusmohl, sei wichtig, dabei ein glücklicher Mensch zu bleiben. Würden Sie sagen, Sie sind ein glücklicher Mensch geblieben?
Also im Großen und Ganzen finde ich das, was ich machen darf, sehr beglückend und sehr spannend. Und ja, ich glaube, ich bin ein glücklicher Mensch geblieben. Aber ich bin mir auch sehr bewusst, dass die Möglichkeit, als Medienforscher Wirkungen zu erzielen und Einfluss auf den Journalismus zu nehmen, doch sehr begrenzt sind. Also insofern passt das Sisyphus-Bild schon ganz gut.
Ich finde, zumindest können ab und zu Gespräche für einen kleinen Moment glücklich machen. Professor Stefan Rusmohl, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und Sie haben uns noch ein Abschied Abschiedsgeschenk mitgebracht. Das heißt Diamond. Was erwartet uns da?
Ja, das ist ein Rising Star, die Izzy Bizou. Da sollten Sie vielleicht einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Stimme horchen. Also ich finde, das hat was mit einem Diamond zu tun. Und die Botschaft ist natürlich auch, dass es im Journalismus immer noch, Gott sei Dank, viele Diamanten gibt und dass ich mir irgendwo erträume und wünsche, dass das auch in Zukunft trotz der schwierigen Rahmenbedingungen so bleibt.
Und bevor wir den Diamanten zusammen anhören, verabschiedet sich als Gastgeberin Regina Oehler. La, 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 la. Take me to the promised land. Unleash me while I'm standing here. Yeah, I really do believe that there's more than just this universe, you and me. Back up in the corner, she telling me, telling me. Stop at me.